Das ist auch der einzigste Wechsel, den ich wirklich hundertprozentig verstehen kann, der mir aber auch am meisten wehtut, weil ich weiß, was er für ein Typ ist, weil ich weiß, wie wichtig er für eine Mannschaft ist. Nicht nur sportlich, sondern auch als Mensch. Und da sieht man auch diese Verbindung.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Moin, hallo und herzlich willkommen bei Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Nachdem euch mein Kollege Christoph Schillingmann zur ersten Folge der dritten Saison begrüßt hat, bin ich heute euer Gastgeber. Mein Name ist Dieter Krämer, aber ich bin nicht so wichtig. Wichtiger ist unser heutiger Gast. Und der ist schon länger in Meppen als Trainer tätig. In diesem Sommer hat er jedoch eine neue Aufgabe angenommen, die wie seine vorherige mit Talenten zu tun hat. In den letzten 7 Jahren war er im NLZ Emsland als Jugendtrainer tätig. 3 Jahre davon zeichnete er für die U15, also die C-Jugend, verantwortlich. Und danach 4 Jahre für die U19, also die A-Jugend. Wir begrüßen ganz herzlich Carsten Stammermann. Hallo Carsten.
Ja, hallo Dieter. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, wer also nach dieser Einleitung jetzt erstmal denkt, dass du zum ersten Mal jetzt im Herrenbereich tätig sein wirst, der irrt sich gewaltig. Wo warst du bereits als Herrentrainer tätig?
Ja, es ist schon ein bisschen länger her, aber nach meiner aktiven Karriere, ich sage so, meine letzte Fußballerstation nur als Spieler war ja Blau-Weiß-Lohne. Und danach bin ich dann direkt eingestiegen beim BV Essen seinerzeit, Bezirksliga 2 Jahre. Dann eine kurze Zeit beim FC Sedelsberg und dann eigentlich eine relativ lange Zeit noch als Spielertrainer beim Ahlorner SV. Damals auch Bezirksliga. Auch recht erfolgreich, kann ich mich erinnern. Damals war Jeddelo dort noch unser Konkurrent im ersten Jahr. Die sind, glaube ich, Meister geworden, aufgestiegen, wir sind Zweiter geworden. Ja, das waren so die, dann noch kurz ein Kloppenburger Stadtteilclub Sternbusch. Ja, das waren so die Herrenzeiten als Trainer. Also schon so ein paar Jahre. Ne? Vielleicht nicht im höchsten Leistungsbereich, aber so Bezirksliga war das schon. Ja.
Welche Position hast du gespielt?
Ich war in der Jugend immer Stürmer. Immer Stürmer, immer offensiv. Dann bin ich ja irgendwann zu Werder gegangen. Werder hat mich als Stürmer geholt. Damals bei der, jetzt heißen sie ja U23, damals hießen sie ja noch Werder Bremen Amateure. Da war ich halt als Stürmer geholt und ich habe nie Stürmer gespielt. Bin irgendwo im Mittelfeld angefangen, wurde dann nachher irgendwo seinerzeit noch Vorstopper oder Manndecker. Und dann, wo das neue System war, das war es halt Innenverteidiger.
Okay. Ja, für all diejenigen, die sich jetzt fragen, wo kommst du genau her und wo wohnst du, was machst du beruflich eigentlich?
Also ich komme her, bin geboren in Bunnen bei Löningen, ganz kleines Kaff. Lebe mittlerweile seit einigen Jahren im Emsland, in Spanhahnstätte. Und beruflich bin ich schon seit 31 Jahren bei der Stadt Kloppenburg tätig.
Okay,
was machst du da? Ich bin da Bürgeramtsleiter,
Okay. Ja, ihr liegt ja jetzt mit der U23 erst los, weil ihr auch im NFV-Pokal nicht teilnahmeberechtigt gewesen seid als zweite Mannschaft des SV Meppen. Am Freitag, 8. August, geht's los, 19.30 Uhr startet die Oberligasaison mit dem Auswärtsspiel gegen Rheden. Währenddessen hat die erste Mannschaft also schon 2 Spiele absolviert in der Regionalliga Nord. Wie und wo hast du das verfolgt, was die erste Mannschaft so gemacht hat?
Man verfolgt das ja immer, ne? Also man steht ja auch im ständigen Austausch mit Lukas oder mit Unifemi oder mit Putti, weil Putti das so ein bisschen jetzt auch begleitet mit den Spielern, die halt zu uns runterkommen und wen und weshalb. Und man begleitet das. Und wenn man live gucken kann, macht man es auch. Ich habe jetzt beide Spiele noch nicht live gesehen. Ich habe Emden die erste Halbzeit im Stream geguckt und jetzt am Wochenende, am Freitag gegen Lübeck, konnten wir leider nicht gucken, weil wir zeitgleich unseren letzten Test gegen Dinklager hatten. Da habe ich jetzt so gar nichts von gesehen. Aber ja, natürlich verfolgt man das, ne? Auch aus Eigeninteresse, ne? Weil Ja, es ist für den Verein immer gut, wenn es oben läuft. Ne? Das ist ganz klar. Ne? Und da freut man sich, wenn man jetzt so mit 6 Punkten gestartet ist. Und man weiß ja auch die Ziele da. Und ja, natürlich verfolgt man das. Ne? Mhm. Allein schon auch aus Eigeninteresse. Ne? Ja. Weil da ja auch noch ein paar Jungs dabei sind, die man selber sehr gut kennt.
Mhm. Das hast du, Lukas, da wieder gespielt. Habt ihr schon drüber gesprochen, über die Spiele? Oder gab es noch keinen Austausch irgendwie?
Ja, wir haben eigentlich immer direkt nach dem Antausch. Wir schreiben uns auch so. Ich habe ihn auch direkt beglückwünscht nach dem Spiel gegen Emden und kriegt dann auch eine kurze Rückmeldung. Ja, so detailliert noch nicht, aber man tauscht sich halt immer wieder aus. Ne? Wie gesagt, ich kenne Lukas ja jetzt schon praktisch, er ist ein halbes Jahr nach mir gekommen hier in dem Verein und ich kenne ihn ja nun wirklich sehr, sehr lange und wir haben einen sehr guten Austausch und natürlich spricht man darüber. Ne? Und letztendlich freut ihn das auch, dass es so gut gestartet ist, weil ich glaube, jeder weiß, dass da schon ein bisschen Druck in diesem Jahr ist. Ne? Weil jeder weiß, was man möchte. Ne?
Ja, klar. Ja, kommen wir mal zunächst zu deiner Mannschaft, zu U23 des SV Meppen. Ich habe das auch deinen Vorgänger Tobias Bartels gefragt, als er bei uns im Podcast zu Gast gewesen ist. Was sagst du selbst eigentlich? Sagst du U23 oder sagst du SV Meppen 2 zu deiner Mannschaft? Wenn du über sie redest.
Also ehrlich gesagt, habe ich glaube ich schon beides gesagt. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, offizielle Bezeichnung in der Oberliga ist glaube ich SV Meppen 2, soviel ich das weiß. Und in den Jahren vorher war es sicherlich auch immer mal U23, aber es war ja so wirklich keine. Ich glaube, in diesem Jahr ist es wirklich eine. Im Gegenteil, ich sag mal, wir haben sogar glaube ich ein Durchschnittsalter aktuell von 21,0 noch was. Es ist definitiv eine U23 und das war ja auch so ein bisschen der Wunsch des Vereins, dass man schon einen Umbruch machen möchte und dass es eine U23 werden soll. Und dieses Jahr ist es eine und deswegen auch schon eher U23. Ja.
Mhm. Ihr habt mit der Vorbereitung am 22. Juni begonnen. Standen 8 Testspiele ursprünglich auf dem Programm. Was würdest du sagen, wie ist es gelaufen? Wo war es eventuell ein bisschen holprig und was war vielleicht auch besser, als du es erwartet hättest in der Vorbereitung?
Ja, also ich sag mal so, im Großen und Ganzen, sage ich mal, bin ich nicht unzufrieden mit der Vorbereitung. Jeder wusste, dass wir ja eine völlig neue Mannschaft, ich sag mal, zusammenstellen und das wird auch sicherlich noch seine Zeit brauchen, dass wir da irgendwo komplett eine Einheit ist. Dazu kommt alles kommt halt auch dazu, dass es durch den Austausch mit der ersten Mannschaft auch immer wieder Spieler gibt, die vielleicht nur bei uns spielen und wenig bei uns trainieren und so gleich. Man muss sich schon bewusst sein, wenn man so einen Job übernimmt, was für eine Aufgabe das ist. Die Vorbereitung war gut. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft sehr schnell zusammengewachsen ist. Ich bin auch sehr dankbar den Spielern, die jetzt noch geblieben sind. Die haben sich sehr, sehr, sehr gut gekümmert. Und ich habe auch bei der ersten Trainingseinheit ganz klar gesagt, auch wenn viele, viele Spieler uns verlassen haben, der Geist dieser Mannschaft, den auch Tobi da überragend reingebracht hat, und diesen Reiz, diese Mannschaft auch ausmacht, dieser Zusammenhalt, dieses über den Fußball hinaus auch viel Zusammensein, soll absolut erhalten bleiben, weil ich das, glaube ich, als extrem wichtig anfinde. Und das haben die Jungs sofort versucht, den neuen Spielern zu vermitteln. Es sind zwar jetzt insgesamt, glaube ich, 15 oder 14 neue Spieler da, aber von den neuen Spielern sind halt auch 6 A-Jugendliche, die ja nicht so ganz neu sind, die sich auch schon ein bisschen kannten. Ja, die Vorbereitung sportlich war, also bin ich ganz gut mit zufrieden. Wir sind toi 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 von schweren Verletzungen verschont geblieben. Wir haben von den Vorbereitungsspielen auch so ein kleines Wellental gehabt. Wir haben sicherlich ein paar Spiele nicht so gut wie Niederlage gegen Vorwärts Nordhorn oder gegen Papenburg. Aber wenn ich jetzt so die letzten 3 Spiele mit Jeddelo, mit Eintracht Nordhorn und mit Dinklage sehe, ist die Richtung auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das wird uns auch in der Saison begleiten, dass wir immer mal wieder im Wellental haben, weil wir halt jung sind, weil wir unerfahren sind. Wir würden uns natürlich freuen, dass wir, ich sag mal, jetzt am Freitag gut starten, weil es wird der Mannschaft, glaube ich, auch gut tun. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Vorbereitung wirklich sehr gut zufrieden. Die Jungs haben super mitgezogen. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr gut zusammengewachsen sind. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es am Freitag geht.
Ja, du hast es angesprochen. Geblieben sind am Ende dann 9 Spieler aus dem Kader der Vorsaison, unter anderem Joe Klöpper, Daniel Benke, Moritz Hinnenkamp, das sind so die bekanntesten Namen, die auch schon für die erste Mannschaft schon ein paar Spiele gemacht haben. Viele Spieler sind gegangen, darunter welche wie Felix Golkowski, der jetzt in Spelle spielt, Martin Raming-Friesen macht eine Pause, dann die Jungs Joshua Simoneit, Leon Kugland, Oliver Holthaus, Joshua Hülsmann, Louis Hebbelmann sind alle zu Eintracht Nordhorn gegangen, die ja Meister in der Bezirksliga geworden sind, also jetzt Landesliga spielen. Du hast es gesagt, 14 neue, die sind dazugekommen. Also viel mehr Umbruch gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Ja, wer hat dann diesen Weg so vorgegeben? War es auch ein bisschen der Wunsch des Vorstandes, da jetzt sozusagen eine Verjüngung vorzunehmen und da irgendwie eine Art Cut zu machen?
Also in dem Gespräch, was ja damals noch mit David passiert ist, ich sag mal, wo man sich dann für mich als neuen Trainer entschlossen hat, war das sicherlich Thema, dass man schon so ein bisschen den Zuschnitt der zweiten Mannschaft oder der U23 anders haben möchte. Dass er letztendlich so groß geworden ist, war, glaube ich, nicht geplant, war auch, glaube ich, nicht gewollt. Weil sowohl die Spieler, die jetzt zur Eintracht Nordhorn gegangen sind oder Golli als nach Schwelle, waren fest eingeplant bei uns. Aber wir wollten schon einen größeren Umbruch. Wir wollten auch möglichst viele Spieler aus der U19 hochschieben, weil ich glaube, das ist auch mittlerweile im Verein so angekommen. Ist ja eigentlich eine gegenüber vielen anderen Regionalligisten ein riesengroßer Vorteil ist, dass man die zweite Mannschaft in der Oberliga hat, weil dieses Faustpfand hat man über Jahre nicht gehabt. Und ja, das hat Tobi dann mit seiner Mannschaft jetzt geschafft und jetzt auch schon 2 Jahre in dieser Liga geblieben. Und ich glaube, das ist auch das große Ziel, dass man das auf Dauer so hält, egal ob es jetzt Regionalliga bleibt oder dritte Liga wird oben. Ich glaube, der Unterbau ist überragend, auch für das NLZ, dass wir da die jungen Spieler in die Oberliga gleich packen können, weil. Und das hat man ja auch so die letzten beiden Jahre gesehen, es nicht gerade selbstverständlich ist, dass ein U19-Bundesligaspieler mal einfach so in der Oberliga Stammspieler wird. Und die Jungs, die es jetzt in der Regionalliga geschafft haben oder sogar in der dritten Liga schon Fuß gefasst haben, das sind halt Ausnahmetalente. Und die Normalität ist schon, dass man sich in der Oberliga schon als junger Spieler strecken muss. Und deswegen ist das für uns überragend. Nichtsdestotrotz war der Umbruch halt letztendlich schon größer, als wir es eigentlich gehofft haben. Ne? Mhm. Aber letztendlich bin ich froh, dass wir erstmal diesen Kader zusammenstellen konnten, dass die Jungs, die sich jetzt für uns entschieden haben, ja auch alle jung sind. Aber ich habe bei allen das Gefühl, dass sie zu uns gekommen sind, weil sie auch die Perspektive, und das muss man ja auch sehen, man muss es ja nicht nur von Regionalliga, Oberliga sehen, man muss ja umgekehrt sehen, die Jungs, die bei uns jetzt performen und jung sind, haben ja immer noch die Perspektive, den nächsten Schritt in der Regionalliga oder dritten Liga zu machen, bei uns. Und das ist eigentlich, glaube ich, für den Verein eine super tolle Geschichte. Und so sehe ich auch meine Aufgabe als Trainer. Mhm. Natürlich will ich Spiele gewinnen, natürlich will ich Punkte holen. Aber für mich geht es in erster Linie darum, erstmal ein Stück weit jeden Spieler besser zu machen. Und die Jungs, wo ich merke, die wollen noch einen Schritt hin, sich auch darauf vorzubereiten. Und deswegen glaube ich, dass die Mischung jetzt ganz gut stimmt. Ich bin auch froh, dass die Namen, die du eben gesagt hast, mit Daniel, mit Mo, mit Joe, auch geblieben sind, weil es sehr wichtige Spieler sind, auch von der Führung her, die auch schon, ich sag mal, den Jungs erzählen können, was oben abgeht. Von daher, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt werden wird. Aber ich gehe jetzt da nicht in die Saison und habe jetzt irgendwo panische Angst, dass wir da völlig unter die Räder kommen. Das glaube ich nicht.
Ja. Aber wir haben ja in der Vorbereitung auch schon gesprochen, da hast du gesagt, Jan Wohlkotte ist da mit 26 Jahren der älteste Spieler, fast schon mit Abstand der älteste, muss man ja sagen.
Genau. Und
21,04 Jahre, hattest du gesagt, das ist das Durchschnittsalter. Hast auch erwähnt, dass ihr natürlich Lehrgeld zahlen werdet jetzt im Laufe der Saison. Was meinst du damit? An welchen Stellen erwartest du, dass die Mannschaft vielleicht auch nochmal so in die Lehrgeldkasse einzahlen wird?
Ja, also ich glaube, da ich auch sehr viele Spiele in der Oberliga gesehen habe in den letzten Jahren, ich sag mal, durch meine Kloppenburger und Lohnerzeit selber auch in dieser Ligen gespielt habe, Oberliga, Verbandsliga jetzt ja damals, also ich sag mal vierte, fünfte Liga, da laufen schon Jungs rum, die teilweise höher gespielt haben, die teilweise sehr viel Erfahrung haben, die ich sag mal vom Alter, ich sag mal im besten Fußballalter 27 bis 30 oder so sind. Wenn ich mir die Kader der übrigen Konkurrenten in der Oberliga anschaue, ich sag mal, da sind schon Namen, die man kennt. Ich glaube, dass das Thema Erfahrung ein großer Punkt sein wird, dass wir Lehrgeld zahlen werden, wenn halt diese erfahrenen Spieler uns zeigen, wo es lang geht. Da wird es sicherlich auch mal Niederlagen geben, wo man vielleicht chancenlos ist. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, für uns ist es ganz wichtig, eine Fitness zu haben, weil wir in jedem Spiel mehr laufen müssen als der Gegner, weil uns die Erfahrung fehlt. Wir müssen vor allen Dingen aggressiv sein und wir dürfen halt keine Angst haben. So, wenn wir zu großen Respekt haben und wenn wir von vornherein schon die Namen gucken, bloß mittlerweile ist es ja auch so, dass viele Jungs so jung sind, dass sie die Namen alle gar nicht mehr kennen, weil sie halt schon viel älter sind. Aber wenn die diesen Respekt so ein bisschen ablegen und wenn die das auf den Platz bringen, was sie können, weil ich glaube, die Qualität ist schon da, dann werden wir auch unsere Spiele gewinnen. Für uns ist es elementar wichtig, dass wir einen einigermaßen Start haben, wobei ich glaube, dass wir vom Programm her nicht so ganz einfach ist. Aber ich glaube, das mit dem Lehrgeld war klar, dass wir auch Spiele vielleicht mal hoch verlieren werden. Das ist dann wichtig, daraus zu lernen. Ich sage den Jungs auch immer wieder beim Training, ihr dürft Fehler machen und ihr macht Fehler. Aber wichtig ist, dass man Fehler nicht so oft macht und vor allem die gleichen Fehler nicht immer wieder macht. Und das ist halt auch so ein Stück weit Lehrgeld zahlen. Ne? Einfach daraus zu sehen, da sind erfahrene Jungs dabei, die einem vielleicht zeigen, wo es lang geht. Ich habe ja auch immer einen sehr guten Austausch mit den vielen Jungs, die bei mir in der 19 waren. Und ich habe im letzten Jahr mit Hennes Hermes, mit Paul Kassens und Janis Hagemann gesprochen, die jetzt das zweite Jahr Herren machen. Ich sage, was ist denn der Unterschied zwischen U19 Bundesliga und Oberliga? Weil die ja letztes Jahr auch gar nicht so viele Spielzeiten hatten. Dann war der erste Satz, ja, es ist alles dreckiger. Mhm. Vom Tempo her ist das gar kein Problem. Das ist in der Bundesliga auch so. Aber es ist halt dreckiger. Ne? Da wird halt der Zweikampf ein bisschen anders beschritten als im Jugendbereich. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der große Punkt, dass wir da sicherlich uns entsprechend entwickeln müssen. Ne? Aber das ist ja letztendlich auch das, was die Jungs brauchen, um die nächsten Schritte zu machen. Mhm. Weil ich glaube, je höher es geht in den bezahlten Fußball, ja, desto dreckiger wird es ja irgendwann auch.
Mhm. Es war dein Vorgänger Tobias Bartels 7 Jahre lang Cheftrainer dieser Mannschaft. Er war ja vorher auch schon Co-Trainer und auch Spieler gewesen. Wann hat dich der Verein eigentlich angesprochen? Ich meine, Tobias hatte das ja schon recht frühzeitig auch kommuniziert, dass er auf jeden Fall jetzt in sein letztes Jahr gehen würde und dass danach auch Schluss sein würde. Wann hat denn der Verein sozusagen dich das erste Mal als Cheftrainer so auf der Agenda gehabt?
Also ehrlich gesagt relativ spät.
Okay.
Also mein Vertrag als U19-Trainer lief in diesem Jahr aus, ja, zum 30.06. Und wir haben irgendwann im Dezember mal Gespräche geführt, was die U19 betrifft. Da wurde mir auch klar signalisiert, dass man da andere Vorstellungen hat, okay, dass man dann im Sommer den Vertrag nicht mehr verlängern möchte. Da wurde aber dann schon das erste Mal erwähnt, dass es ja noch den Posten U23 geben würde. Tobi, das weiß ich auch und das hat er auch kommuniziert, auch gegenüber dem Verein. Tobis Wunsch war von Anfang an, dass ich ihm nachfolge. Er hat mir schon im Sommer oder am Anfang der letzten Saison gesagt, Carsten, ich hoffe, dass du das dann irgendwann übernimmst. Das wäre auch mein Wunsch, das hat er dem Verein auch kommuniziert. Also David war ja damals noch die sportliche Leitung und wie gesagt, er hat dann sicherlich auch mit anderen Kandidaten gesprochen und dann hat er halt ich glaube im Januar das erste Mal mit mir gesprochen und für mich ging es auch nicht darum, das jetzt unbedingt machen zu müssen. Für mich ging es halt darum, diesen Weg, den Tobi da eingeschlagen hat mit der Mannschaft, und ich habe mit Tobi seit Jahren ein überragendes Verhältnis. Wir sind nicht nur Trainerkollegen, sondern auch mittlerweile auch Freunde geworden. Ich glaube, keiner im Verein hat so viel miteinander telefoniert als wir beide. Wir waren ja auch ständig im Austausch und auch jetzt noch immer ständig im Austausch. Ich wollte das halt ein Stück weit fortsetzen, ne? Weil ich weiß, dass das auch sein Wunsch ist, dass das nicht irgendwo zusammenbricht. Ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt auch so gut gelaufen, dass durch meine Verpflichtung, das zu machen, wir es noch hinbekommen haben, einen konkurrenzfähigen Kader zu bekommen, weil David hat mir dann ja irgendwann auch die Kaderplanung übernommen oder übergeben und demzufolge mit den A-Jugendspielern und dass man ja auch so ein bisschen ein eigenes Netzwerk hat, halt überwiegend zu jungen Spielern, haben wir es auch hinbekommen, dass wir das hinbekommen. Ja, es war aber relativ spät.
Jetzt haben wir schon eine Zeit lang über Tobi, also Tobi Bartels, gesprochen. Jetzt lassen wir ihn nochmal selbst einmal zu Wort kommen, weil ich habe ihn natürlich gefragt, ob er mir ein bisschen was erzählen kann über Carsten Stammermann. Und vieles davon deckt sich auch mit dem, was du gerade gesagt hast. Das hören wir uns jetzt mal an.
Moin Dieter, moin Carsten. Ich hoffe, ihr habt gerade viel Spaß bei eurem Podcast und ich freue mich auch, jetzt einfach noch mal ein paar Worte sagen zu können. nach diesem Umbruch jetzt auch in der zweiten Mannschaft. Ja, zu Carsten. Ich habe Carsten kennengelernt schon seit vielen Jahren als Trainer, jetzt natürlich insbesondere seitdem er die Mannschaft in der U19 trainiert hat. Wir haben uns quasi täglich ausgetauscht, haben, glaube ich, auch schnell uns gegenseitig ja schätzen gelernt. Wir haben, das habe ich damals auch gesagt, glaube ich, immer die ähnlichen Werte vertreten, waren beide oder sind beide immer mit sehr viel Leidenschaft dabei gewesen. Und gerade Carsten hat in den letzten Jahren immer bewiesen, dass auch in schwierigen Zeiten aus relativ wenig extrem viel rausholen kann. Und deswegen war ich jetzt auch der Auffassung bei diesem Umbruch, das ist Carsten, das ist seine Aufgabe, das ist genau sein Ding, das kann er. Und ja, ich habe ihn als sehr, sehr liebenswerten Freund jetzt kennengelernt. Wir sind immer noch ganz, ganz oft im Austausch und ich hoffe und freue mich auch, da jetzt im nächsten Jahr dann Carsten an der Linie zu sehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Podcast und Carsten, kommenden Freitag gegen Reden. Nur eben als kurze Anmerkung, die letzten beiden Jahre haben wir da beide Male gewonnen. Also du weißt, was zu tun ist. Bis dann, viel Spaß noch.
Ja, ganz wenig Druck jetzt erstmal. Aber wir können zum Schluss noch vielleicht nochmal auf Reden nochmal kurz eingehen. Aber das, was er jetzt hier in dieser Nachricht gesagt hat, ist ja auch in der Pressemitteilung, als du vorgestellt worden bist, ja auch so wiedergespiegelt worden. Da hat er auch betont, dass ihr die gleichen Werte vertreten wollt und könnt. Welche Werte sind dir denn wichtig als Trainer? Gerade auch im Umgang mit jungen Spielern, die vielleicht noch irgendwie eine Perspektive suchen.
Ja, das kann man eigentlich ganz einfach sagen. Also ich sage immer, hinter jedem Fußballer steckt auch ein Mensch. Und ich bin davon überzeugt, dass man von einem Fußballer nur Bestleistung erwarten kann, wenn man diesen Fußballer auch kennt. Und zwar nicht nur als Fußballer, sondern als Mensch. Welcher Mensch steckt dahinter? So, wenn ich Vertrauen in einem Spieler habe, dann geht das nur, wenn er auch Vertrauen zu mir hat. Und das ist mir eine der größten Werte. Es ist sicherlich auch nicht nur im Sport so, sondern auch im Leben. Ich kann, ich sag mal, einer Person nur vertrauen, wenn sie auch mein Vertrauen spürt. Und das versuche ich halt so. Ne? Und deswegen ist es auch so ein Stück weit nicht so einfach, wenn man so viele neue hat, dass man sie erstmal alle kennenlernt, weil man will ja auch so ein bisschen wissen, was für eine Person steckt da eigentlich hinter. Und ich sage, einer kann nur eine Top-Leistung bringen, wenn es in seinem Kopf klar ist. Wenn der berufliche, schulische, private Probleme hat, kann der keine Topleistung bringen. So, und dieses Vertrauensverhältnis versuche ich relativ aufzubauen. Und ich glaube, das war in den letzten 4 Jahren in der U19 einer unserer größten Faustpfande, dass die Jungs erstmal untereinander sehr viel Vertrauen hatten, dass sie sich blind vertraut haben, dass sie auch wussten, wie jeder tickt, dass sie dadurch auch alle viel immer am Limit gekommen sind. Und ja, das ist halt so für mich so ganz, ganz wichtig, dass man diese Verbindung ganz schnell aufbaut, dass man den Jungs nahe kommt. Aber da muss man ja auch immer vorsichtig sein, weil jeder will das ja auch gar nicht, so viel von sich preisgeben. Aber ich sage, als Trainer ist es halt so, ich kann nicht von einem Spieler eine Topleistung erwarten, wenn ich weiß, dass der Probleme hat. So, weil das nimmt er mit. Und wir sind hier alle noch keine Profifußballer, auf jeden Fall in dem Bereich, wo wir arbeiten. Und das waren wir auch in der U19 nicht. Und ich glaube, der große Vorteil für mich in der U19 war auch, dass ich die Jungs schon viele in der U15 hatte, die halt auch alle kannte, die mich kannten. Und ja, deswegen war die Arbeit in der Zeit auch relativ erfolgreich. Und deswegen, also für mich ist wirklich Vertrauen unwahrscheinlich wichtig. Für mich ist Teamgeist unwahrscheinlich wichtig, weil ich sage, als gutes Team holt man in der Saison 10 bis 15 Punkte. Da ist die ganze individuelle Klasse, die man vielleicht hat, manchmal gar nicht so wichtig. Ich bin jetzt ja auch eine Generation, die gegenüber den anderen Trainern deutlich älter ist. Ich komme noch aus einer Generation, wo dieses, was die Jungs heute alle haben, Leistungszentren und alles gab es noch nicht damals. Ich bin auch relativ einfach selber hochgekommen. Und man vergleicht ja auch so ein bisschen sein Trainersein mit Trainern, die man gehabt hat. Und da waren halt damals so für mich so die, ich hatte den Genuss, noch unter Otto Reagel zu trainieren, damals, wo ich bei Werder war, in dem halben Jahr, wo ich Halbprofi war, zu der Bundeswehrzeit. Und ja, wenn man das mit heutzutage vergleicht, das ist unglaublich. Also ich, zu meiner Zeit bei Werder war Reagel Cheftrainer und Kampfer Co-Trainer. Dann lief da noch ein Torwarttrainer rum und das war's. So, und heute rennen da 10, 15 Leute auf dem Platz rum. Jeder Dings wird da selber Spezialtrainer für jeden Bereich. Das gab es halt damals noch gar nicht. Ne? Aber, und das sage ich auch, und das habe ich auch immer mitgenommen, wenn man Vertrauen zu dem Trainer hatte und wenn man gemerkt hat, der hat einen akzeptiert. Und da muss ich Otto Reagel wirklich, Otto Reagel hat auch einen jungen 18-Jährigen, der bei den Amateuren nur gespielt hat, in jedem Training akzeptiert. Und dann kriegt man auch Vertrauen. Und dann kann man auch Topleistung bringen. Mhm. Und das ist halt, das sind so halt so ein bisschen, das ist halt bei Tobi ähnlich, ne? Dass er halt immer sehr viel auf die Mannschaft geachtet hat, dass er auch darauf Wert gelegt hat, dass sich die Mannschaft nach dem Training nochmal zusammensitzt, nach dem Spiel nochmal zusammensitzt. Weil ich sag immer, das ist auch so ein Satz, den ich den Jungs von der U19 gesagt habe. Ihr feiert viel. Das soll auch so sein, auch im Leistungsfußball. Aber ihr müsst immer so Fußball spielen, wie ihr auch feiert. Und wenn das funktioniert, ne, dann seid ihr auch erfolgreich. Und das war halt wichtig. Ne? Und deswegen Abschlussfahrt nach Mallorca damals mit der U19, wo wir dann den Nichtabstieg geschafft haben in dieser unfassbaren Saison mit nur 16 Spielen und 6 Absteigern. Danach sind wir nach Mallorca gefahren. Und wenn man so mit 17, 18, 19-Jährigen nach Mallorca fährt und dann noch so ein bisschen Verantwortung hat als Trainer oder als Trainerteam, dann macht man sich ja auch so Gedanken, wie wird das so laufen? Das war überragend. Das war überragend. Und das hat diese Mannschaft wirklich gezeigt. Ne? Die haben wirklich so gefeiert, wie sie Fußball gespielt haben. Einer für den anderen. Da wurde nicht einer irgendwo rechts liegen gelassen. Die waren viel zusammen, die haben viel zusammen gemeinsam gemacht. Und ja, das ist halt schön.
Dann könnte man ja jetzt meinen, wenn du viel Vertrauen schenkst und auch auf ein gutes Miteinander Wert legst, vielleicht bist du da in der Kabine auch ein sehr, sehr umgänglicher Typ. Gibt es denn auch einen Carsten Stammermann, der an der Seitenlinie oder in der Kabine aus welchen Gründen auch immer, mal richtig aus der Haut fahren kann, eben weil er auch, im Jugendbereich ja auch leistungsorientiert ja auch trainiert hat. Ich meine, es wird ja auch etwas verlangt von den jungen Leuten.
Also ich bin auf jeden Fall an der Seitenlinie nicht der, den man eigentlich kennt.
Okay, der andere Carsten Stammermann.
Ja, genau. Also ich bin sehr impulsiv. Ich bin, wenn ich manchmal Bilder von mir sehe am Seitenrand oder Videos und so, dann sage ich auch, das bist eigentlich gar nicht du. Ich verlange sehr viel und bin auch, glaube ich, manchmal sehr laut. Da hat auch der ein oder andere Spieler manchmal ein Problem mit. Ich sage mal, ich bin eher der Klopp-Typ als jemand, der irgendwo da an der Seitenlinie steht und nur analysiert. Ich analysiere sicher auch sehr viel, aber ich bin halt schon eher laut. Ich bin auch in der Kabine sicherlich mal laut, weil ich halt auch selber sehr viel verlange und auch möglichst das meiste rauskitzeln will bei den Jungs. Und deswegen fordert man halt auch immer viel ein. Ich weiß auch, dass das manchmal zu viel ist. Ich bin auch froh, dass ich da mir jetzt neben mir habe, schon seit einiger Zeit als Co-Trainer, weil er ist immer so ein bisschen die ruhige Seele bei uns auf der Bank.
Okay.
Und wir ergänzen uns halt auch gut. Ich bin halt schon manchmal impulsiv. Aber ich versuche, und dann finde ich auch, dass ich die letzten Jahre schon eine Entwicklung gemacht habe, schon noch laut zu sein, aber deutlich positiver, als ich schon mal war.
Okay. Ja, dann schauen wir doch mal ein bisschen auf deine Zeit beim NLZ Emsland. Das war ja früher das JLZ Emsland. 4 Jahre zuletzt, wie gesagt, bei der U19, also bei der A-Jugend. Wir haben dich dort, die Spieler, erlebt. Wir haben einen gefragt, der das wissen muss, nämlich Felix Golkowski. Der war dein Kapitän auch in der A-Jugend. Ist jetzt in diesem Sommer von der U23 nach Spelle gegangen. Und da wollen wir uns mal einmal anhören, was er zu sagen hat.
Hallo Dieter, hallo Carsten. Carsten, ich freue mich sehr, dass du im Rasenschnack zu Gast sein darfst. Das hast du natürlich absolut verdient für all das, was du in den letzten Jahren für den SV Meppen eingebracht hast. Da kannst du absolut stolz drauf sein und schreitest jetzt deinen Weg auch fort als U23-Trainer, was ich ebenso super finde. Und auch da bin ich mir sicher, wirst du deinen Weg super gehen, denn du bist ein Top-Trainer sowie auch ein Top-Mensch. Du bist sehr gut darin, Mannschaften zu formen. Das heißt vor allem aus vielen, teils auch unbekannten Gesichtern eine Gemeinschaft zu formen, eine Mannschaft zu formen, die alles füreinander gibt, die einen immer sehr starken Zusammenhalt hat und dann auch stets erfolgreich ist. Darin bist du aus meiner Sicht außergewöhnlich gut und das zeichnet dich aus. Und daher durften wir in der Jugend unter dir auch oft viele schöne Erfolge und Erlebnisse sammeln. Und deswegen bist du jetzt auch der absolut richtige Mann für die Position in der U23 als Nachfolger von Tobi. Ja, da würde ich direkt mal das von Tobi aufgreifen, was er immer gesagt hat, als klar war, dass du seine Nachfolge antrittst. Und zwar hat er mal gesagt, dass er seine Hand für dich ins Feuer legen würde, weil du hast das Herz am rechten Fleck. Und genau das kann ich bestätigen. Carsten, du hast wirklich das Herz am rechten Fleck. Du bist ein echt Top-Typ. Und deswegen wünsche ich dir auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Wir tauschen uns ja sowieso regelmäßig aus und sehen uns regelmäßig am Fußballplatz. Und ich werde auch weiterhin die Spiele eng verfolgen. Und dann freue ich mich zu beobachten, was du mit der U23 so erreichen wirst.
Ja, wie wird das für dich sein, wenn er in Spelle gegen euch spielt, mit seiner Mannschaft, gegen deine jetzige Mannschaft? Du hast ihn natürlich auch auf seinem Weg ein bisschen begleitet. Er hat jetzt viele gute, lobende Worte für dich gefunden. Wie ist das dann auf einmal, ihm gegenüber zu stehen jetzt in der nächsten Saison?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger
50, the 40, the 30, there's the...
und mehr. Giro Deluxe, mein Konto mit Extra. Perfekt für SV-Meppen-Fans.
Sportlich auf jeden Fall schwierig. Also ich habe hier gerade Gänsehaut bekommen für das, was er gesagt hat. Aber so habe ich ihn auch kennengelernt. Ich habe ihn ja insgesamt 3 Jahre gehabt. Ein Jahr in der U15 und 2 Jahre in der U19. Und der war nicht umsonst mein Kapitän. Das ist auch der einzige Wechsel, den ich wirklich hundertprozentig verstehen kann. Der mir aber auch am meisten wehtut.
Wir waren ja auch sehr, sehr lange
weil ich
lange
weiß, was er für ein Typ ist. Weil ich weiß, wie wichtig er für eine Mannschaft ist.
Unfassbar schwer getan.
Nicht nur sportlich, sondern auch als Mensch. Und da sieht man auch diese Verbindung. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Vertrauen und Mensch, das war eines der ersten Sätze, die er gesagt hat, dass er mich auch als Mensch total gerne mag. So, und wenn man das von einem Spieler hört, den man 3 Jahre gehabt hat, ist das, glaube ich, für einen Trainer unfassbar schön, dass man über den Sport irgendwo auch zu Freunden geworden ist. Und ja, sportlich wird er seinen Weg machen. Und ich glaube auch, wenn es von seiner beruflichen oder Studienlage besser gepasst hätte, wäre er auch nie gegangen und wäre auch hier für die Regionalliga ein absolutes Thema gewesen. Das weiß ich auch von Lukas. Ja, aber sportlich tut er uns weh, definitiv. Als Typ tut er uns weh. Ich hätte ihn super gerne gehabt. Und ja, was er da gerade gesagt hat, ist natürlich wunderschön, muss man schon sagen. Also das tut schon sehr gut, wenn man das von ehemaligen Spielern hört. Mhm.
Du sagtest gerade, es wäre ein Problem geworden, dass du jetzt U23-Trainer gewesen wärst, wenn er geblieben wäre, oder wie meintest
Nein,
du
Nein, umgekehrt.
Das? Also umgekehrt. Okay.
Die Entscheidung, von Meppen wegzugehen,
okay, die stand
ist ihm deutlich, deutlich schwieriger gefallen, weil ich sein neuer Trainer geworden wäre. Das meine ich damit.
Okay.
Das meine ich damit. Ne? Ja. Und er hat sich das auch wirklich bis zum letzten Möglichkeit so offen gehalten. Ne? Ich habe mit Markus Schütte auch ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben uns vor Jahren mal im Urlaub kennengelernt oder näher kennengelernt. Seitdem sind wir super im Austausch. Und Markus hat mich ja auch sofort informiert, dass er Golli angesprochen hat. Und das war dann auch so ein bisschen so ein kleiner Privatkampf. Ich wollte ihn behalten, er wollte ihn haben. Und Felix hat das dann in dem Gespräch. Ja, wir hatten beide Tränen in den Augen, ne? Weil er ganz genau wusste, dass er mir damit schon ein Stück weit wehtut. Und ich habe ihm aber sofort gesagt, ich sage, Golli, ich kann das sportlich komplett verstehen und wünsche dir da auch alles Gute. Und wenn das dann nicht passt, bist du der Erste, der immer wieder zu uns zurückgehen kann. Ne? Nein, also diese Trainergeschichte U23 war wirklich so für ihn nochmal so ein Stück weit eine schwierige Entscheidung.
Mhm. Ja, Markus Schütte ist der sportliche Leiter in Spelle. Ne?
Genau,
nochmal für diejenigen, die es vielleicht
nicht
wissen. Genau. Jetzt nochmal abschließend zum NLZ-Komplex gefragt. Es ging ja dann als A-Jugendtrainer auch immer darum, Entschuldigung, welche Spieler am Saisonende eventuell für die erste Mannschaft interessant sein könnten. Kannst du nochmal kurz so skizzieren, wie dieser Prozess abläuft? Entwickelt sich das im Laufe der Saison, steht dann zur Rückserie im Prinzip oder in der Winterpause im Prinzip fest, wer von den A-Jugendlichen hochgeht, oder basiert das auf der Rückrunde? Wie funktioniert das? Wer ist auch in diesem Prozess involviert? Sind es dann nur du als U19-Trainer und dann der Trainer der ersten Mannschaft, vielleicht noch zusammen mit dem sportlichen Leiter? Wer und wie wird das entschieden, wer dann hochgeht in die erste Mannschaft, in den Kader?
Da muss ich jetzt mehrere Antworten geben, weil das ja sehr unterschiedlich war in den letzten Jahren. Also ich war ja insgesamt 4 Jahre U19-Trainer und da waren ja oben schon einige Trainer unterwegs. Ich sag mal mit Frings, mit Middendorp, mit Krämer, mit Schmidt, mit Adrian, jetzt Lukas. Das war schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass wir mit dem Abstieg aus der dritten Liga und dann mit der mit dem NLZ und auch mit diesem sogenannten Übergangsbereich. Der Übergangsbereich ist der Bereich U17, U19, U23 und die Regionalligamannschaft. Seit den letzten Jahren einen sehr, sehr guten Austausch haben, was das betrifft. Da wird halt über Spieler gesprochen, da wird halt auch darüber gesprochen, welche ins Training oben eingebunden werden, welche U19-Spieler auch mal ins Training der U23 eingebunden werden, welche U17-Spieler bei der U19 trainieren und so weiter und so fort. Das geht auch relativ früh schon los. Der Austausch mit Krämer, mit Frings, mit Schmidt war eher sehr spärlich. Ich sag mal, gerade bei Krämer muss ich sagen, da war ja damals das Thema Luca Prasse, der damals bei mir in dem Jahr eine unfassbare Saison schon gespielt hatte und wo er dann eigentlich schon viel früher hätte ins Training eingebunden worden. Das war halt bei Krämer einfach schwierig. Ich glaube, dann irgendwann hat man zur Winterpause gesagt, so jetzt musst du den Jungen aber auch mal nehmen und dann hat das letztendlich auch funktioniert. Dann ging das auch mit dem Austausch. Aber das wurde dann unter den Trainern danach schon deutlich besser. Mhm. Und ich glaube auch, dass es uns sehr, sehr geholfen hat als Verein, dass wir zu der Zeit, wo der Abstieg war, wo Ernst Middendorp dann übernommen hat, wir das große, große Glück hatten, dass wir diese Mannschaft hatten, die da gerade den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft hat, weil es wurden ja dann plötzlich sehr, sehr viele Spieler interessant für den Regionalliga-Kader. Das waren ja nicht nur die jetzt noch da sind, sondern ich sag mal auch solche Spieler wie Simon Neid, wie Eichsler ist dann leider gegangen nach Zwickau. Mhm. Aber das waren ja sehr, sehr viele dann plötzlich, ich glaube 7 oder 8. Mhm. Die hatte man dann. Und dann, die hätte man ja theoretisch alle extern verpflichten müssen. Mhm. Und das hat uns, glaube ich, sehr gut getan. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit jetzt der Weg des Vereins, dass man halt über das NLZ, über U17, U19 Bundesliga, über die U23 in der Oberliga halt viele Spieler möglichst hier in die Hensch Arena bekommen möchte aus dem eigenen Stall. Und der Austausch ist jetzt wirklich so, dass es jetzt so ist, dass ich sehr viel mit Lukas spreche, dass ich sehr viel mit Uli Femi spreche, dass Tim Körner als NLZ-Leiter ein wichtiger Ansprechpartner ist, dass Burak Baha als neuer U19-Trainer wichtiger Ansprechpartner ist, dass wir uns auch immer wieder austauschen, dass wir auch über Spieler sprechen. Dass es jetzt so sein wird, dass U19-Spieler jeden Montag bei uns im Training dabei sind, immer 2, 3 Spieler, die sich jetzt endlich auch verdient haben, die auch perspektivisch dabei sind, bei uns im Training sind und auch an das Herrenniveau gewöhnen, dass bei mir Spieler aus immer mal wieder in den Regionalliga-Kader sind oder trainieren, dass die jungen Spieler aus dem Regionalliga-Kader bei mir spielen oder auch trainieren. Das läuft eigentlich momentan recht gut, finde ich.
Okay. Wer hat auf Luca Prasse oder bei der Geschichte mit Luca Prasse dann auf Stefan Krämer so sehr eingewirkt, dass er dann doch genommen hat in der Winterpause?
Ja, ich glaube, das war schon, Heiner hat, glaube ich, schon einen großen Teil dazu gemacht, dass, weil er halt auch viele U19-Spieler gesehen hat. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Stefan Krämer ein U19-Spiel live gesehen hat. Er hat zwar immer gesagt, dass er das Video guckt, was ja auch möglich war, aber ich glaube nicht, dass er ein Spiel live gesehen hat von uns damals in der Bundesliga. Und das klappt jetzt schon deutlich besser. Ne? Also wenn Jungs in der U19-Bundesliga gut performen, dann sind sie immer ein Thema. Das muss ja auch so sein. Ansonsten würde sich das NLZ ja gar nicht lohnen für uns. Ja. Das ist ja so. Ne? Ja. Ich sag mal, die Entwicklung muss ja da beginnen, dass man da die Jungs dann irgendwann auch hier in dem Stadion hat. Ne? Mhm. Weil man hat sie selber ausgebildet. Ne? Und dass wir da in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben, sieht man ja auch, wo mittlerweile die Jungs spielen. Ne? Ich sag mal, mit Niklas Niehoff, mit Karademir, mit Lukas Eichsler. Ne? Dass wir da auch Spieler haben, die jetzt mittlerweile bei Zweitligisten oder Drittligisten auch Fuß gefasst haben. Ne? Ja.
Also muss man schon sagen, dass letztendlich der Abstieg, so bitter er auch war aus der dritten Liga, eigentlich fürs NLZ gut war, weil man gesehen hat, okay, die Jungs können zumindest auf diesem Niveau vierte Liga gut performen und sich da so auch entwickeln, dass sie vielleicht für andere Vereine interessant werden, den nächsten Schritt auch machen. Und ich glaube, das haben viele deiner Vorgänger auch im Rasenschnack schon gesagt, die Rolle von Ernst Middendorp muss man da auch besonders bewerten, was diese Förderung dieser jungen Leute anbetrifft, oder?
Also ich sag mal so, für den Verein war der Abstieg in die vierte Liga, in die Regionalliga schon eine Katastrophe.
Klar, das finanziell sowieso.
Brauchen wir nicht drüber reden. Aber für die Jungs, die damals aus der U19 rausgekommen sind, und das war ja dieser, ich sage, goldene Jahrgang von 2004, Der Jahrgang 2004, ich glaube, so einen Jahrgang haben wir noch nie hier gehabt. Und wenn man sieht, wo die Jungs alle spielen, ich sehe, ich habe das Bild mit meiner U15 bei mir im Büro hängen. Und wenn ich sehe, wo die Jungs alle spielen jetzt, dann ist das unfassbar. Aus einer Mannschaft so viele. Und das war ein Glücksfall für die Jungs. Mhm. Weil ich glaube nie, dass ein Julius Pünd, ein Luca Prasse, ein Niklas Wessels, wie sie alle heißen, so schnell den Schritt hier geschafft hätten, wenn wir noch Drittligist gewesen wären, wenn der Trainer noch der gleiche gewesen wäre und wenn und Ernst hat das erkannt. Ich war mit Ernst so viel im Austausch zu der Zeit und ich kann mich noch erinnern, wir haben am Schluss der Saison noch so ein Turnier in Stemwede gespielt, so ein U19-Turnier mit vielen Mannschaften und da war Ernst Mindorf plötzlich. Wie gesagt, das war die Saison schon vorbei, aber er wollte halt den einen oder anderen Spieler noch sehen. Und dann hat er damals, glaube ich, noch Luis Gravemann dazu genommen für den Kader. Weil, wie gesagt, er hat ja händeringend gesucht. Und ja, da spielt er schon eine ganz wichtige Rolle. Weil ich glaube, wenn das alles nicht gewesen wäre, wäre es für einen sehr, sehr schwer geworden, da einen Kader zusammenzustellen. Und von daher finde ich, ist das für das NLZ, war das sicherlich gut, weil die Jungs halt auch Spielzeiten. Und jeder weiß, ein Fußballer braucht Spiele. Spiele. Und die Chance, ich sag mal, in der Regionalliga zu spielen, ist natürlich deutlich einfacher und eher, als wenn man in der dritten Liga Fuß fasst.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann wagen wir doch zum Abschluss nochmal eine Saisonprognose für die Spielzeit 2025-26. Bevor wir das machen, wollen wir uns mal anhören, was Heiner Beckmann, der Sportvorstand, über dich sagt. Und ich spiele es mal kurz ein.
Hallo Carsten. Die zweite Mannschaft genießt im Verein einen hohen Stellenwert. Um den jungen, talentierten Spielern aus der U19 die Möglichkeit zu geben, möglichst höherklassig den Übergang vom Jugendspieler zum Herrenspieler zu realisieren. Du hast in deiner Zeit anfangs JLZ, dann NLZ bewiesen, dass du zum einen Spieler entwickeln und zum anderen auch ergebnisorientiert Fußball spielen lassen kannst. Du kennst unsere Jugendspieler, bist aber auch gut vernetzt und genießt im Verein ein hohes Ansehen. Von daher ist so eine Ideallösung. Gruß Heiner.
Ja, Ideallösung hört sich auch schon mal nicht schlecht an. Also du hast viele lobende Worte hier bekommen. Er hat auch noch mal diesen hohen Stellenwert der U23 jetzt noch mal betont, was vielleicht früher auch nicht immer so gewesen ist. Wir haben es schon mal anklingen lassen. Jetzt am Freitag geht's los in Reden. Ja, was erwartest du von deiner Mannschaft? Vielleicht auch auf die Saison gesehen. Und inwiefern ist sie für dich auch vielleicht noch gerade zu Beginn noch so eine Art Wundertüte, trotz der langen Vorbereitung und trotz der vielen Testspiele, die ihr gemacht habt?
Ja gut, also ich sag mal, über allem steht, bei aller sportlichen Entwicklung und bei aller Ausbildung, die so eine Mannschaft natürlich auch von Vereinsseite so ein bisschen genießt. Letztendlich geht es halt darum, Spieler zu entwickeln, die auf den Schritt, vielleicht den nächsten Schritt noch vorzubereiten und zu entwickeln. Jeden Stück weit besser machen, ist es natürlich letztendlich für den Verein, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die Klasse halten. Und da wird es vom ersten Spiel daran drum gehen. Also letztes Jahr war es, glaube ich, Platz 6. Wenn man eine bessere Hinrunde gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich sogar noch besser gewesen. Ja, ich würde das natürlich sofort unterschreiben, wenn wir das nochmal wiederholen würden, aber ich weiß, dass es unfassbar schwer wird. Es geht darum, dass die Jungs ganz schnell zusammenwachsen, dass sie auf dem Platz ein Team sind, dass sie ihrer eigenen Leistung vertrauen, dass sie sich entwickeln, dass sie diese Aufgabe auch annehmen. Dann geht es, glaube ich, auch ein Stück weit darum, diese neue Situation anzunehmen, weil Tobi hat 7 Jahre unfassbar tolle Arbeit gemacht und so eine Mannschaft entwickelt, aber es ist jetzt was anderes, es ist ein neuer Trainer, es ist eine neue Mannschaft, es ist vielleicht auch ein anderes Spielsystem, eine andere Vorstellung vom Spiel, wobei wir da uns auch ähnlich sind. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass es nicht nur am Anfang der Saison, sondern dass die ganze Saison schon eine Wundertüte ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir sehr viele positive Überraschungen machen werden, glaube ich, weil ich glaube auch, dass uns aktuell in der Oberliga niemand einschätzen kann, weil erstens sind da viele unbekannte Namen drin und jeder weiß, dass das Jungs sind, die U19 Bundesliga gespielt haben, aber dass wir halt sehr, sehr jung sind. Und wenn uns das gelingt, dass wir das alles unter einen Hut bekommen, glaube ich, können wir auch eine positive Überraschung sein, aber für uns geht es, wie gesagt, vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt. Und Wenn wir jetzt am Freitag nach Rheden fahren, jeder weiß, was Rheden für eine Mannschaft ist. Ich sag mal, die sind uns in allen Belangen, was Etat angeht und was Spieler angeht und was das Ganze drumherum geht, können wir uns mit denen nicht vergleichen. Das ist ein gestandener Oberligist oder beinahe schon ein Regionalligist. Dass das da schwierig wird, ist auch klar. Und das ist auch das, was ich der Mannschaft jetzt so ein bisschen gesagt habe. Ich vergleiche das ein bisschen, die Saison dieses Jahr mit der Saison mit der U19 in der Bundesliga im ersten Jahr. Mit dieser 16 Spiele, 6 Absteiger. Jedes Spiel ist ein Endspiel. Wir haben 30 Spiele und jedes Spiel wird ein Endspiel sein. Und so müssen die Jungs das annehmen. So, und da muss man halt viele versuchen, von zu gewinnen. Und das muss man halt hinbekommen. Und dann glaube ich auch, dass es gelingen wird, die Klasse zu halten. Ich weiß, dass es sehr schwer wird. Ich weiß auch, dass man da als Trainer sicherlich auch sehr häufig immer mal wieder trösten muss, auch immer mal wieder die Jungs aufbauen muss, weil sie halt diese Unerfahrenheit immer wieder feststellen werden. Aber ich bin davon überzeugt, wenn das mit dieser Mannschaft gelingt, den Klassenerhalt zu schaffen, dann ist das, glaube ich, für die Entwicklung nicht nur der Spieler, sondern auch des Vereins eine überragende Geschichte. Weil wenn man mit so einer jungen Mannschaft die Oberliga hält, ist das für die kommenden Jahre, glaube ich, ein großer Faustpfand. Und wenn man überlegt, dass die Jungs da wirklich jetzt zwischen 18 und 22 Jahre alt sind und es wirklich hinbekommen, Potenzial für die Oberliga zeigen, dann wird da ja sicherlich immer wieder einer dabei sein, der den nächsten Schritt macht, ob das Regionalliga oder Dritte Liga ist. Und deswegen ist das, glaube ich, spannend, reizt mich total. Weil das hat vorhin Felix ja auch gesagt, dass ich ein Trainer bin, der aus vielen unbekannten, nicht bekannten Spielern ein Team formen kann. Und daran sehe ich meine Aufgabe. Und ich möchte, wie gesagt, dass wir am Ende der Saison sagen, die Jungs haben sich alle entwickelt. Vielleicht hat der eine oder andere schon es in der Saison geschafft, den nächsten Schritt zu machen oder schafft es dann am Saisonende. Ja, und das ist halt so meine Aufgabe. Mhm. Aber es wird vom ersten Spiel daran um den Klassenerhalt gehen.
Okay. Dann abschließend noch 2 kurze Fragen. Also für euch ist es das 3. Jahr in Folge in der Oberliga für die U23 vom SV Meppen. Wenn du so auf die Konkurrenz schaust, wenn ihr heute mal tippen müsstest, wir können es natürlich auch wieder Vorlage am Ende der Saison legen. Was glaubst du, wer steigt auf, wer wird Meister in dieser Oberliga und wer eventuell wird absteigen müssen?
Also ich habe mich ja wirklich jetzt am Anfang sehr viel mit meiner eigenen Mannschaft befasst. Ich bin auch nicht ein Spieler, oder ein Trainer, der viel auf den Gegner schaut. Sicherlich informiert man sich. Ich habe jetzt Rheden auch 2-mal gesehen und ich habe mir dann irgendwann mal die Kader angeguckt oder auch die Kaderentwicklung bei den übrigen Mannschaften und mir ist extrem aufgefallen, wie viele große Veränderungen bei allen Mannschaften waren. Ich glaube, nur der Lüneburger SK als Aufsteiger hat, glaube ich, nur 2-3 Abgänge und einige Neuzugänge. Aber ganz, ganz viele Mannschaften haben sehr viel an der Kaderstruktur gemacht, also sehr viel Neue, sehr viel weg. Ich glaube, dass Bersenbrück schon für mich Favorit ist. Die haben jetzt auch einen Pokal gegen Wolfenbüttel. Wolfenbüttel ist ein super starker Aufsteiger, klar gewonnen. Atlas muss man immer auf der Rechnung haben. Mannschaften wie Hildesheim, Egesdorf sind immer, Wilhelmshaven möchte jedes Jahr wieder, da wird es schon 5, 6, 7, 8 Mannschaften geben und dass die da um den Titel mitspielen können. Also ich glaube, Bersenbrück wäre mein Favorit zusammen mit Atlas, aber ich sag mal, könnte auch so eine Mannschaft irgendwo Hildesheim oder so sein, die da am Ende den vorhat. Ich glaube, und das sage ich auch, weil ich viele Spiele in der Oberliga gesehen habe, dass man in der Oberliga kaum eine Mannschaft hat, wo man sagt, die schlagen wir auf jeden Fall. Ich glaube, dass das sehr, sehr eng ist, dass es sehr, sehr viele enge Spiele sind. Und deswegen ist es auch unfassbar schwer, da am Ende Meister zu werden. Weil, wie gesagt, weil die Ausgeglichenheit in der Liga, glaube ich, schon extrem ist.
Ja, das hast du 2 Mannschaften ausgeklammert. Es sind ja 3 Emsländer in dieser Liga. Also der SC Spelle-Fenos war schon mal eine Liga höher, ist ein Konkurrent von euch. Und der SV Holthausen-Bienen ist gerade aufgestiegen als Landesligameister. Wie schätzt du eure beiden Konkurrenten ein und wie sehr freust du dich auf diese Duelle?
Ja, also Derbys sind immer toll. Zu Spelle habe ich jetzt dadurch, dass ich Markus schon ein bisschen länger kenne, noch ein besonderes Verhältnis, dass da jetzt mit Golli, ich sag mal, ein super toller Freund von mir spielt. Beschäftigt man sich dann natürlich mit. Ich glaube, Spelle hat über Jahre bewiesen, dass sie da super tolle Arbeit machen, dass sie da auch sehr viel, was Entwicklung angeht, machen, dass sie auch sehr viel Wert drauf legen, Teamgeist und dergleichen. Ich glaube, diese kurzfristige Tausch des Trainers ist natürlich mal eine Sache, die da sicherlich schon eine Rolle spielen wird, gerade am Anfang, jetzt auch in der Vorbereitung, das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Ich glaube, wenn es dort gut läuft, ist es immer eine Mannschaft, die man mit auf der Rechnung haben muss. Für die sieht es, glaube ich, auch wichtig sein, einen guten Start zu haben. Ja, aber ich glaube, Spelle ist sicherlich eine Mannschaft, die am Ende sicherlich im oberen Drittel landen wird, was ich glaube. Holthausen-Biene, muss ich sagen, kannte ich bislang noch nicht so genau. Ich habe die in ihrem einen der letzten Spiele in der Landesliga gesehen, in Mühlen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch so wenig Einschätzung, aber wenn man das Pokalspiel am Wochenende sieht, dass sie mal in Balupo Martini gewinnen, das ist schon erstes Zeichen. Und ja, ich glaube, auch da ist ja über Jahre gute Arbeit gemacht worden. Die haben ja damals auch den Nichtaufstieg hier mit unserer zweiten, der den sicherlich sehr, sehr weh getan hat, finde ich gut verarbeitet. Dieses Jahr war ja schon wieder ähnlicher Saisonverlauf, aber am Ende haben sie es dann halt durchgebracht. Und ich glaube, das wird die Mannschaft sehr, sehr gut tun. Auch gar nicht so viele Veränderungen, finde ich. Und das bleibt, glaube ich, eine Überraschung. Ich würde nicht sagen, dass sie überhaupt nicht klarkommen. Also ich meine, das Pokalspiel wird den einen oder anderen Oberligisten schon mal so ein bisschen sehen. Ich habe heute irgendwo bei FUPA so eine Umfrage gesehen. Da werden sie als einer der vielen möglichen Absteiger genannt. Also das würde ich nicht so pauschalisieren. Ich war schon froh, dass wir da nicht genannt wurden. Da war ich auch sehr überrascht, definitiv. Weil ich glaube, dass uns, wir sind sehr, sehr schwer einzuschätzen. Deswegen weiß man auch gar nicht. Ne? Ja, und ich sag mal, wir spielen am Freitag zweite Auswärtsspiel schon in Biene. Freitagabend Derby in Biene, super. Derby, Spelle, super. Also es ist ja super fürs Emsland, dass man da jetzt schon drei Oberligisten hat. Mhm. Und man fährt natürlich deutlich lieber nach Holthausen-Biene oder Spelle anstatt nach Lupo Martini-Wolfsburg. Das muss man ja schon ganz klar sagen. Ne? Weil es ist ja...
Ne? Ja, genau. Carsten, ich bedanke mich ausdrücklich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenschnack. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dir persönlich und deiner Familie wünschen wir alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit natürlich. Ja, das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Carsten Stammermann, dem neuen Trainer der U23 des SV Meppen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, danke schön.
Danke, Carsten.
Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.